Ja, mein Herr, ich danke dir dafür, dass wir uns jetzt das Johannesevangelium anschauen dürfen, dass wir da jetzt reinstarten dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Erkenntnis schenkst. Erkenntnis über den Text, den wir heute betrachten wollen. Erkenntnis über dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Bitte, Herr, wir gebrauchen einfach diese Zeit jetzt, um dich zu verherrlichen, um dich hier ins Zentrum zu stellen. Schenke mir die richtigen Worte, schenke uns allen die richtigen Gedanken. Und verherrliche dich hier, Herr. Amen. Genau. Heute wollen wir mit dem Johannesevangelium starten. Ich finde es irgendwie cool, wie die das auf die Esra-Bibel hier draufgeschrieben haben, die Heilsbotschaft nach Johannes. Ist irgendwie anders als sonst so, als einfach nur Johannesevangelium so draufsteht. Aber tatsächlich hat Johannes eine Heilsbotschaft zu erzählen. Und ich denke mal, das wissen wir alle. Ich denke, die meisten von uns können zumindest mit dem Begriff Evangelium, gute Botschaft, etwas anfangen. Die meisten haben vielleicht auch das, oder einige von euch haben vielleicht das Johannesevangelium auch schon mal gelesen. Einige haben vielleicht auch schon die ein oder andere Predigt über das Johannesevangelium gehört. Und ich finde es, oder jetzt, wo ich mich vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, man kommt eigentlich gar nicht drum rum, so ein bisschen erstmal drüber nachzudenken, wer ist eigentlich überhaupt Johannes gewesen? Und warum hat er dieses Evangelium geschrieben? Weil wir haben ja schon drei andere Evangelien, die vorher in der Bibel drin stehen. Warum war es jetzt für Johannes notwendig, ein viertes Evangelium zu schreiben? Johannes war im Endeffekt ein einfacher Fischer. Ich denke, viele kennen von euch die Geschichte, wie Jesus seine Jünger berufen hat, wie Johannes dazugekommen ist. Wer seine Fischernetze verlassen hat und Jesus nachgefolgt ist, ist für viele ein Vorbild. Aber im Endeffekt war Johannes von seiner Bildung her nicht viel mehr als halt ein Fischer. Hat damit sein Geld verdient, hat jetzt nicht großartig gelernt, wie man schreibt oder wie man Bücher verfasst. Aber im Endeffekt hat er am Ende seines Lebens oder zum Ende seines Lebens dieses Evangelium geschrieben. Und das war so ungefähr zum Ende des ersten Jahrhunderts. Das heißt, Jesus war schon ein paar Jahre tot. Johannes, wie gesagt, ging schon auf das Ende seines Lebens zu. Und zu dieser Zeit gab es die drei anderen Evangelien schon. Die waren bereits schon seit einigen Jahrzehnten im Umlauf. Und da kann man sich tatsächlich fragen, warum ist es Johannes denn jetzt ein Anliegen, noch ein viertes Evangelium zu schreiben? Und sein Anliegen, das macht er im Kapitel 20, Vers 30 bis 31 deutlich. Das kann man vielleicht noch einmal vorlesen. In Kapitel 20, ihr werdet auf jeden Fall merken, dass ihr in dieser Bibel hier ein bisschen mehr blättern müsst, gefühlt, als in den normalen Bibeln, weil das hier einfach anders, weil die ja anders ist. Aber das ist mir so, finde ich, jetzt, wenn man so das erste Mal damit arbeitet, fällt einem das auf einmal auf. Man will so ein Kapitel 3, schlägt so zwei Seiten weiter und dann merkt man auf einmal, dass man so ungefähr 10 Seiten weiterschlagen muss, um da hinzukommen. Aber da gewöhnt man sich, glaube ich, dran. Kapitel 20, Vers 30 bis 31, schreibt Johannes: Jesus tat vor seinen Jüngern noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr gläubig aufnehmt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Hier, ziemlich zum Ende des Evangeliums, offenbart Johannes seinen Zweck, warum er dieses Evangelium geschrieben hat, oder seine Intention dahinter. Diese aber sind geschrieben, damit ihr gläubig aufnehmt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes. Damit ihr aufnehmt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Im ersten Jahrhundert gab es nämlich bereits einige Christen. Die Gemeinde hat sich schnell vermehrt. Wir lesen es auch in der Apostelgeschichte, wie schnell sich die Gemeinde vermehrt hat. Das Evangelium war eigentlich schon so ziemlich bereits im ganzen Römischen Reich eigentlich ausgebreitet. Und gleichzeitig, da wo es viele Christen gab, gab es auch schon viele Irrlehren, die aufgetaucht sind. Viele Irrlehren über Jesus, unterschiedliche Lehren, davon gab es eigentlich so drei hauptsächliche Irrlehren. Einmal gab es eine Lehre, dass man ja behauptet hat, dass der Sohn Gottes kann keinen menschlichen Leib angenommen haben, weil er ja Gott ist. Dann gab es die Lehre, dass er dem Menschen ähnlich geworden ist, aber halt kein richtiger Mensch war. Dann gab es eine Lehre, dass er der Messias war, aber auch nur Mensch war und eben nicht Gott war. Und gerade diese drei Irrlehren waren schon im ersten Jahrhundert vertreten. Und bis heute kennen wir das, dass viele Menschen und dass viele auch Religionsrichtungen Jesus als den Sohn Gottes leugnen. Oder die leugnen wollen, dass Jesus der Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist, der der Messias. Interessant ist, dass Johannes, das ein interessantes Zitat eigentlich, das wollte ich einmal vorlesen, nochmal zum Johannes-Evangelium. Das fasst es nochmal so ein bisschen zusammen. Da schreibt er, am Ende des ersten Jahrhunderts muss die Zahl der Christen in der Welt schon sehr groß gewesen sein. Im Licht der apostolischen Lehre entstand ein wachsendes Bedürfnis nach einer tieferen Erkenntnis Christi, als sie die Synoptiker geboten hatten. Das empfanden nicht Juden oder Griechen oder Römer als solche, sondern die Glieder der Gemeinde Christi. Gott erhielt in seiner Vorsehung den Jünger, der an der Brust des Herrn gelegen und ihn inniger gekannt hatte als die anderen, denn er sollte ein Evangelium schreiben, das dieses Bedürfnis stillen konnte. Sprich, Johannes ergänzt die anderen Evangelien mit seinen Berichten. Viele wissen, dass Johannes viele andere Berichte erwähnt, die anderen drei Evangelien nicht erwähnen, damit die Menschen ein tieferes Verständnis über Christus bekommen. Ein tieferes Verständnis, warum er der Sohn Gottes ist. Ein tieferes Verständnis davon zu bekommen, wie Johannes selbst Jesus erlebt hat. Und er schreibt dieses Evangelium. Oder unser Ziel ist es, oder er gesagt so, unser Ziel ist es, genau das Gleiche eigentlich, dieses Evangelium zu lesen und das für uns herauszuarbeiten, wenn wir da gemeinsam durchgehen. Wie stellt Johannes Christus dar? Also wie stellt Johannes Jesus dar? Was sagt er über ihn? Warum ist das für ihn entscheidend, das mit reinzunehmen, dass Christus oder dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und spannend ist eigentlich der Text, mit dem wir heute starten. Weil der Text, mit dem wir heute starten, ist noch ein bisschen anders wie der Rest des Evangeliums. Es ist gewissermaßen ein Vorwort. Einige behaupten auch, dass es vielleicht gar nicht Johannes geschrieben haben soll, weil das halt gar nicht so typisch ist für den Rest des Evangeliums, vom Schreibstil einfach her. Und das werden wir eigentlich auch relativ schnell merken. Ich denke trotzdem, dass Johannes das geschrieben hat. Aber das Spannende ist, dass halt irgendwie, viele nennen das den Prolog des Johannesevangeliums, also das Vorwort des Johannesevangeliums. Und ich habe mich gefragt, warum braucht ein Johannes jetzt ein Vorwort vor seinem Evangelium? Warum nimmt er diesen Abschnitt überhaupt rein? Der Abschnitt ist eigentlich, wenn man ihn so durchgeht, ziemlich kompliziert, fand ich zumindest. Also es ist schon ziemlich kompliziert, das auch irgendwie herauszuarbeiten. Mit Sicherheit werden wir dem heute auch nicht gerecht, was alles in diesem Abschnitt drin steckt. Aber Johannes schreibt, hat irgendwie dieses Anliegen gehabt, dieses Vorwort vor seinem Evangelium zu schreiben. Und ich glaube, weil er niedergeschrieben hat, was er mit Jesus erlebt hat, er hat niedergeschrieben, warum Jesus der Christus ist oder warum Jesus der Sohn Gottes ist. Und zumindest ist das jetzt so gerade meine Vorstellung oder wie ich mir das zumindest erkläre, dass Johannes so ein Vorwort geschrieben hat, dass er das geschrieben hat und gemerkt hat, boah, das ist gerade zu viel. Damit überrumpel ich eigentlich jeden, der das liest. Ich muss das einleiten. Ich muss irgendwie einleiten, wer ist eigentlich dieser Jesus, dieser Christus. Ich muss einige Gedanken vielleicht schon mal vorwegnehmen und so eine leichte Definition davon geben. Ich muss vielleicht schon mal einiges schon mal mit in den Prolog reinpacken oder in dieses Vorwort reinpacken, um sie in dieses Thema irgendwie reinzuführen oder irgendwie reinzuleiten. Und das werden wir auch später merken, dass viele Dinge, die jetzt im Prolog angesprochen werden oder jetzt in dem Vorwort angesprochen werden, sich immer wieder wiederholen werden im Laufe des Evangeliums. Ja, wir wollen damit starten. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir es vielleicht einfach mal lesen. Vielleicht einer Lust von euch, das einmal vorzulesen. Vers 1 bis 18 in Kapitel 1.
Im Anfang war das Wort und das Wort war hingewandt zu Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang hingewandt zu Gott. Alles wurde durch dieses und ohne dieses wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Er hatte den Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um vom Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Der war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Es war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommen, jeden Menschen beleuchtet. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das eigene und die eigene nahm ihn nicht auf. All denen, die ihn aufgaben, gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Und das Wort wurde Fleisch, ja, wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist mir voraus, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade und Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit wurden durch Jesus, den Gesalbten. Keiner hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Gott, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn dargelegt.
Danke, Jonas. Klingt ziemlich einfach erstmal der Text, ne? Und wir wollen uns jetzt so Stück für Stück durch diesen Abschnitt oder durch diesen Textabschnitt tangeln. Das sind ziemlich viele Verse und deswegen hoffe ich, wir schaffen es trotzdem einigermaßen Tiefe zu bekommen, aber trotzdem einigermaßen voranzukommen. Wir wollen uns erstmal den ersten Abschnitt angucken und ich denke, damit werden wir uns auch am längsten aufhalten, weil das finde ich auch eigentlich so der, ja, das darf man vielleicht schon gar nicht sagen, aber schon für mich der spannendste Abschnitt ist in diesen 18 Versen. Das sind die ersten 5 Verse, die wir uns angucken wollen. Und ich lese das nochmal vor. Im Anfang war das Wort und das Wort war hingewandt zu Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang hingewandt zu Gott. Alles wurde durch dieses und ohne dieses wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wenn ihr das so hört oder wenn ihr das so lest, was würdet ihr sagen, was ist hier gerade so der, ja, Hauptakteur würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber was ist so der oder das, was hier so vor allem gerade im Fokus steht für Johannes? Das Wort, genau. Also wenn wir das nochmal so durchgehen, am Anfang war, jetzt muss ich hier, ich mache das hier heute auch das erste Mal, dass ich mit diesem, ne? Mit dem Stift und so, ich hoffe, das klappt so einigermaßen. Also am Anfang war das Wort und das Wort war hingewandt zu Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang hingewandt zu Gott, alles wurde durch dieses und ohne dieses wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also wir merken, es geht von Anfang an um das Wort, das am Anfang war. Und danach geht es um dieses, also das Wort. Ich glaube, wenn wir uns so einen Text angucken oder so einen Text erschließen wollen, dann macht es Sinn, erstmal darauf zu schauen, worum geht es überhaupt und was bedeutet das überhaupt. Und das, finde ich, ist schon eine große Frage, wenn wir hier uns mit dem Wort beschäftigen. Weil ich mich erstmal, kann man sich fragen, worüber redet Johannes jetzt überhaupt, das Wort? Also klar, wenn jetzt einige, die jetzt schon vielleicht das Johannes-Evangelium schon ein paar Mal gelesen haben oder jetzt irgendwie schon so ein, vielleicht schon mal eine Predigt drüber gehört haben, dann ist für die ja klar, ja, das ist ja das Wort des Jesus, ist ja logisch. Aber warum benutzt Johannes jetzt dieses Wort und fängt halt irgendwie damit an, jetzt als an Leute zu schreiben, die das vielleicht zum ersten Mal lesen, die vielleicht noch nie etwas von Christen gehört haben, noch nie etwas von dem Evangelium gelesen haben, das hier zu lesen und lesen auf einmal etwas von einem Wort. Dieses Wort, was scheinbar irgendetwas ist. Und ich finde das eigentlich mega spannend, wenn man darüber nachdenkt, was ein Wort eigentlich bewirken soll. Ein Wort ist ja im Endeffekt nichts anderes, als unsere Gedanken oder unsere Wahrnehmung Ausdruck zu verleihen. Das heißt, wenn ich etwas beschreiben möchte, dann haben wir ein Wort dafür, anstatt das jetzt halt zu beschreiben. Wenn ich jetzt einen Kugelschreiber beschreiben möchte, ohne dass ich das Wort Kugelschreiber habe, dann muss ich halt sagen, ich habe irgendwie einen Stiel, mit dem ich schreiben kann, der mit Tinte gefüllt ist, wo vorne eine Kugel dran ist und dadurch kann ich halt Tinte aufs Papier bringen. So, und das ist halt irgendwie umständlich, aber wir haben halt ein Wort dafür und ich kann das Wort Kugelschreiber sagen und jeder weiß direkt, ich weiß, was damit gemeint ist, ich weiß, was ich damit machen kann, ich weiß, kenne die Funktion davon, ich weiß, wann man das anwendet und so weiter. Und das kann man ja auf alles Mögliche anwenden. Also für uns ist irgendwie klar, wofür wir Wörter brauchen oder wofür wir Wörter benutzen. Und ich glaube, vielleicht war das Johannes' Gedanke dahinter. Ich glaube, er hat viele Gedanken bestimmt dahinter gehabt, warum er dieses Wort jetzt anfangs nimmt. Aber im Endeffekt ist es sein Zielgedanke, etwas klar zu machen. Und zwar etwas Herrliches, was er erlebt hat, eine Person, die er erlebt hat, irgendwie zu kommunizieren, seine Gedanken irgendwie zusammenzufassen und zu kommunizieren und nennt es das Wort. Und wenn wir darüber nachdenken oder wenn wir jetzt in den Text schauen oder wenn ihr in den Text schaut vielleicht, dachte ich, versuche jetzt mal ein paar Fragen zu stellen heute auch, damit ihr noch dranbleiben könnt. Was würdet ihr sagen, wie wird das Wort beschrieben im Text? Alles mal, was hier so an Eigenschaften zum Wort genannt werden. Ja, genau, hingewandt zu Gott.
Das Wort war schon am Anfang da, im Anfang.
Genau, das Wort war am Anfang. Das Wort war Gott. Es war Gott. Hier wiederholt er nochmal so ein bisschen den Gedanken, im Anfang hingewandt zu Gott.
Alles wurde durch
das Wort. Alles wurde durch dieses. Genau, nicht eines, das geworden ist. Ohne dieses wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ja, schon fast zu einfach, ne? In ihm war Leben. Das Leben war das Licht der Menschen, könnte man vielleicht so ein bisschen in Klammern setzen irgendwie, weil das was damit zu tun hat, aber ja, das Leben gewissermaßen beschreibt. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Aber erstmal dazu, wie das Wort beschrieben ist. Auf einmal merken wir, Johannes will hier einiges an Inhalt reinpacken in dieses Wort, weil er unglaublich viel, in jedem Satz nimmt er gerade eine andere Eigenschaft, um dieses Wort zu beschreiben. Das Wort war im Anfang. Es war nicht am Anfang, wurde nicht im Anfang geschaffen, sondern das Wort war im Anfang da. Es war einfach in diesem ganzen Anfangsprozess, wo wir an einen Anfang denken, da war das Wort dabei. Es war da. Und Johannes nutzt hier einen Ausdruck, der uns alle wahrscheinlich zurückkatapultiert uns an die ersten Worte in der Bibel. Hat jemand noch eine normale Bibel dabei zufällig? Ich kann da vielleicht einmal 1. Mose 1, Vers 1 einmal vorlesen. Weil diese Worte erinnern uns an die Schöpfung. Und ich glaube, diesen Bogen, und das werden wir auch gleich merken, wenn wir jetzt weitergehen, diesen Bogen möchte Johannes auch spannen, dass wir an die Schöpfung denken. Im Anfang war das Wort und 1. Mose 1, Vers 1.
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
Genau, dankeschön. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und in diesem ganzen Prozess war das Wort. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, im Anfang war das Wort. Und das Wort war hingewandt zu Gott, das Wort war Gott. Dieses war am Anfang hingewandt zu Gott. Und dieses hingewandt zu Gott ist eigentlich spannend, oder das ist eigentlich ein spannender Gedanke, den Johannes hier mitbringt. In der Elberfelder zum Beispiel steht bei Gott. Und was ganz cool ist in dieser Esra-Bibel hier, also die Übersetzung heißt Esra-Bibel, deswegen nennen wir das so. In der Esra-Bibel die haben hier sich entschieden, dass die bei vielen Stellen, wo so die üblichen Übersetzungen, die wir kennen, das anders übersetzen, dass die meistens in der Fußnote eine kleine Erklärung packen, warum die das jetzt so übersetzt haben, wie die es übersetzt haben. Und ihr schreibt da ein griechisches Wort hinzu, so auch in Vers 2, Gott liebt seinen Sohn, das Wort, siehe, 17,24, und das Wort war in Liebe Gott zugewandt. Dieses Wort, was da nämlich im Griechischen steht, wo viele übersetzen, das Wort war bei Gott, und sagt, er hat bewusst hingewandt zu Gott, weil es im Endeffekt ausdrücken soll, dass jemandem zugeneigt ist quasi. Also ich bin Daniel zum Beispiel zugeneigt. Das heißt, dieses Wort wird normalerweise für zwei Menschen benutzt, die in einer sehr engen Beziehung zueinander stehen. Und das impliziert natürlich, dass dieses Wort scheinbar eine eigene Persönlichkeit hat, weil das Wort hingewandt zu Gott war. Das heißt, das Wort hat eine eigene Persönlichkeit und führt scheinbar eine enge Beziehung mit Gott. Und dann lesen wir den nächsten Satz oder den nächsten Halbsatz hier, Nebensatz. Und das Wort war Gott. Das Wort war hingewandt zu Gott und das Wort war Gott. Das ist irgendwie verwirrend. Aber Johannes möchte hier klar machen, dass wenn ich von dem Wort rede, dass das Wort nicht einfach nur bei Gott war oder eine enge Beziehung zu Gott geführt hat, sondern das Wort selbst war Gott. Obwohl das zwei unterschiedliche Persönlichkeiten sind, was dieses Hingewand mit berücksichtigt. Und Johannes legt hier einen Grundstein für die Lehre der Dreieinigkeit eigentlich. Also sprich, wenn wir über Dreieinigkeit nachdenken oder wenn wir über die Dreieinigkeit nachdenken wollen, dann kommt man eigentlich relativ schnell zu Johannes 1, Vers 1, weil er eigentlich hier den Grundstein legt und zeigt, das Wort war hingewandt zu Gott und das Wort war Gott. Und unterstreicht das nochmal, diesen Gedanken, mit dem, wo er das nochmal im zweiten Vers jetzt wiederholt, dieses Wort war im Anfang, also von Ewigkeit her, im Anfang, in diesem ganzen Anfangsprozess dabei gewesen. Dieses Wort war im Anfang hingewandt zu Gott. Dieses Wort, was Gott war. Und ich glaube, dass Johannes will, dass man dieses Evangelium jetzt, was er gerade einleitet, mit diesem Gedanken liest. Dieses Wort war hingewandt zu Gott, hat eine intime Beziehung mit Gott geführt und es war selber Gott. Wir reden hier über eine, ja, oder wo er, wie gesagt, den Gedanken der Dreieinigkeit hier einen Grundstein für legt, wo ich merke, dass da viel hintersteckt im Endeffekt oder wo er einen Grundstein auch für den Gedanken legt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Als drittes lesen wir dann, alles wurde durch dieses und ohne dieses wurde auch nicht eines, das geworden ist. Klingt erstmal kompliziert, aber wenn ich dann kurz drüber nachdenke, dann merke ich, okay, alles wurde durch dieses, sprich, Johannes behauptet hier, das Wort hat alles geschaffen. Und am Ende danach sagt er, und ohne dieses wurde auch nicht eines, das geworden ist. Heißt, nichts wurde geschaffen ohne das Wort im Endeffekt. Und ich kann jetzt einerseits an die, ich glaube, woran man auch jetzt denkt, ist dann halt, das Wort hat scheinbar geschaffen, hat scheinbar eine schöpferische Wesensart. War scheinbar nicht nur bei der Schöpfung oder am Anfang dabei, sondern es hat im Anfang aktiv mitgewirkt, hat in der Schöpfung scheinbar aktiv mitgewirkt. Und ich glaube, dass das, was vielleicht für, oder woran ich direkt denken muss, wenn ich höre, dass alles durch das Wort geschaffen wurde, ich denke mal, für euch kommt es auch schnell in den Kopf, Gott sprach und es wurde. Gott gebrauchte Worte, um zu schaffen. Und deswegen finde ich so cool, dieses Zusammenspiel, was Johannes hier nimmt. Ich glaube, und darauf kommen wir später zurück, ich glaube, er will ganz klar deutlich machen, dass Jesus Christus bei der Schöpfung dabei war und dass er der Sohn Gottes ist und ein Teil der Dreieinigkeit ist und mitgeschaffen hat. Aber dieses Zusammenspiel, dass er jetzt dieses Wort benutzt, ist irgendwie halt so schlau, weil Gott durch Worte geschaffen hat und wir auf einmal merken, dass dieses Wort, was er hier beschreibt, nicht einfach nur ein Wort ist zur Kommunikation, sondern dass es ein Wort ist, was Macht impliziert. Ein Wort ist, was Schöpfung impliziert, was irgendwie Kraft impliziert und was unglaublich viel mitbringt, was unglaublich viel Inhalt mitbringt. Und sagt dann weiter, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ich finde das, ich persönlich fand die Stelle etwas schwer zu verstehen, hier gerade im Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, weil ich mich gefragt habe, was ist denn das Leben, was ist das Licht der Menschen, was bedeutet Leben, was bedeutet Licht? Und ich glaube, dass Johannes gerade hier jetzt vor allem im Vers 4 sich immer noch im Rahmen der Schöpfung befindet oder im Rahmen davon befindet, wo er Bezug zur Schöpfung nimmt oder diese Brücke zur Schöpfung schlägt. Und dafür halt diese Worte Leben und Licht nutzen möchte, um dem Wort weiterhin Inhalt zu verleihen. Worauf, was meine ich, wenn ich über das Wort rede? Leben steht im Endeffekt, oder wenn wir über Leben nachdenken, oder durch die Schrift über Leben nachdenken, dann merken wir, dass Gott Leben ist. Er hat die Macht, Leben zu schaffen und Leben zu nehmen. Er hat die Macht, lebendig zu machen. Das sehen wir auch in der Schöpfung, wie er lebendig macht, wie er den Menschen Odem einhaucht und er zu einer lebendigen Seele wird. Er ist die Fülle des Lebens quasi. Gott ist die Fülle des Lebens. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn wir über Licht lesen, dann denke ich vielleicht oder denken einige vielleicht an den Anfang der Schöpfung. Also im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und am ersten Tag, was er macht, ist, er scheidet Licht und Finsternis voneinander. Er schafft Er erschafft das Licht und setzt damit irgendwie einen Anfang bei der Schöpfung. Licht steht oft für Erkenntnis, Licht ist offenbarend, Licht steht für Reinheit, für Heiligkeit, für Leben. Also es gibt unglaublich viel, wofür Licht im Endeffekt steht. Aber ich glaube, das werden wir gleich noch merken, ich glaube, das, was Johannes im Endeffekt vor allem ausdrücken möchte, ist, dass das Wort nicht nur lebendig ist, dass das Wort nicht nur eine lebendige Persönlichkeit ist, sondern dass das Wort Leben in sich selbst trägt. Dass das Wort in der Lage ist, Leben zu schaffen und dass es das bei Menschen gemacht hat. Dass es Licht in das Leben des Menschen gebracht hat, Licht in die Hülle des Menschen vielleicht gebracht hat. Dieses Leben war am Anfang des Menschen mit völliger Reinheit, heilig und rein. Dieses Leben, was der Menschen bekommen hat, und erst durch den Sündenfall kam die Finsternis über den Menschen. Ich glaube, dass Johannes im Endeffekt hier in Vers 4 noch Bezug auf die Schöpfung nimmt, wie gesagt, weil er in der Vergangenheitsform schreibt, und das finde ich ganz interessant, weil wir jetzt in Vers 5 nämlich reinschauen. Ich muss jetzt hier irgendeine andere Farbe nehmen. Wenn wir nämlich über das Licht nachdenken und das Licht der Menschen, weil wir jetzt viel über das Licht lesen werden, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Was wir hier merken, was Johannes hier anfangs direkt aufgreift, das Licht. Gegen Finsternis. Und da werden wir merken, das ist so ein Spiel, Licht gegen Finsternis, was Johannes im Evangelium spielt oder was wir immer wieder finden werden. Aber auch ein Spiel, was er zum Beispiel in Johannesbriefen, die ja später erst in der Bibel kommen, was wir auch da genauso sehen, wo Johannes immer wieder Licht und Finsternis gegeneinander ausspielt und die Gegensätze voneinander zeigt. Und das, was wir jetzt hier merken, ist das erste Mal in diesem Prolog, dass Johannes des Präsens nutzt. Ne? Also, dass er in der Gegenwartsform schreibt und sagt, das Licht scheint in der Finsternis. Warum nutzt er die ganze Zeit die Vergangenheitsform und schreibt jetzt auf einmal in der Gegenwart und sagt, das Licht scheint in der Finsternis? Es war nicht das Licht des Menschen. Also, es war Leben, es war das Licht des Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Und ich glaube, dass Johannes jetzt vorher so ein bisschen das Licht gewissermaßen vielleicht als das Leben definiert hat und wie es dem Menschen vielleicht als ein reines Leben, was dem Menschen eingehaucht wurde. Und wie gesagt, durch den Sündenfall Finsternis über den Menschen gekommen ist und Finsternis auf dieser Erde geherrscht hat, aber das Licht scheint weiter in die Finsternis. Es ist nicht so, dass das Licht aufgehört hat, dass die Finsternis das Licht überwältigt hat oder ergriffen hat, in B, also hier in der Fußnote B, steht oder erfasst oder überwältigt. Der Begriff, der da nämlich für steht, bedeutet im Endeffekt, dass die Finsternis größer geworden ist und das Licht übertrumpft hätte. Aber das ist an keiner Stelle passiert, sondern das Licht scheint weiterhin in der Finsternis. Das Licht scheint und die Finsternis konnte es nicht überwältigen. Und ich glaube, dass Johannes damit jetzt einen Sprung von dem Wort, was er die ganze Zeit im Rahmen der Schöpfung beschrieben hat, in unsere Gegenwart macht und sagt, dieses Licht, dieses Leben, was das Licht der Menschen war, dieses Licht scheint immer noch in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und jetzt fangen wir an, über das Licht nachzudenken im Prolog und kommen so ein bisschen jetzt in den nächsten Abschnitt rein. Ab Vers 6. Und achten wir auf das Licht. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, er hatte den Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis vom Licht. Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Der war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Es war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen beleuchtet. Ja, machen wir beleuchten, nehmen wir auch noch mit. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das eigene und die eigenen nahmen ihn nicht auf. All denen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Vielleicht erstmal jetzt die Verse 6 bis 8. Lesen wir von einem Johannes. Jetzt kann man sich denken, Johannes, der schreibt ja auch das Evangelium. Wir lesen ja das Johannesevangelium, aber das ist tatsächlich nicht der gleiche Johannes. Und das ist, könnte eventuell ein bisschen verwirrend sein, weil Johannes eigentlich sehr viel Wert darauf legt, dass die Namen im Evangelium richtig zugeordnet werden. Halt, ne? Zum Beispiel bei Judas gibt es auch zwei Judasse und da unterscheidet er das auch, indem er die Beinamen hinzufügt. Aber Johannes nennt sich selbst im ganzen Evangelium nicht als den Jünger, als den Jünger Johannes. Also er als Autor nennt sich selber nicht. Und den Johannes, den er jetzt hier nimmt, ist Johannes der Täufer. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Er hatte den Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis vom Licht. Also er berichtet hier von einem Johannes oder von Johannes dem Täufer, der scheinbar ein besonderer Mann war. Ein Mann, der von Gott gesandt wurde. Das können nicht viele Männer von sich behaupten. Im Alten Testament lesen wir das öfter, dass Gott Propheten gesandt hat, dass Mose bewusst gesandt wurde und für einen Zweck von Gott eingesetzt wurde. Wir lesen das öfters. Und auch hier lesen wir das von Johannes, dass Gott Johannes gesandt hat. Das heißt, er hat Johannes auserwählt, um eine bestimmte Mission zu erfüllen. Und davon lesen wir, dass dieser besondere Johannes zum Zeugnis vom Licht eingesetzt wurde. Dieser kam zum Zeugnis, um vom Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Der war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Das heißt, Johannes Auftrag ist eigentlich hauptsächlich Zeugnis geben, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Und heutzutage wissen wir, dass Johannes vielleicht nicht so erfolgreich war, dass er seinen Auftrag völlig erfüllt hat, dass alle zum Glauben an das Licht gekommen sind. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass Johannes Jünger hatte, dass Leute ihm nachgefolgt sind, dass er getauft hat, dass er einige Menschen wahrscheinlich getauft hat. Und dass auch einige seiner Jünger später zum wahren Licht übergegangen sind, weil Johannes war ja nicht das Licht, wie wir dann lesen. Aber ich finde das interessant, dass Johannes den Täufer jetzt hier erwähnt. Im Endeffekt erwähnen ihn alle Evangelisten und wir werden jetzt auch nicht viel über Johannes den Täufer nachdenken, weil das kommt wahrscheinlich beim nächsten Mal noch, wo wir ein bisschen mehr über Johannes den Täufer nachdenken, weil er ihn später nochmal aufgreift. Aber an dieser Stelle ist es ihm scheinbar wichtig zu betonen, Gott hat jemanden gesandt, Gott hat eine Person extra gesandt, damit er Zeugnis gibt, damit die Menschen an das Licht glauben, was kommen soll. Weil Glaube im Johannesevangelium eine essentielle Rolle spielen wird. Der Glaube an den Sohn Gottes, der Glaube an das kommende Licht. Der Glaube spielt für ihn eine essentielle Rolle und deswegen ist es ihm umso wichtig zu zeigen, es war Gott so wichtig, dass er einen Menschen extra ausgesondert hat, ihn ausgesandt hat, damit er Zeugnis geben kann von dem Licht, damit die Leute glauben werden. Und ich glaube, dass das auch die zwei wesentlichen Punkte sind, die hier deutlich werden. In diesen paar Versen jetzt deutlich werden. Einmal, dass Gott einen Boten gesandt hat, damit die Leute ans Licht glauben. Und dass dieser Bote aber nicht selbst das Licht war. Und Johannes macht hier an dieser Stelle schon deutlich, er selbst war nicht das Licht, weil es gibt nur ein einziges Licht. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur Zeugnis geben vom Licht. Und im Vers 9 schreibt er dann, es war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen beleuchtet. Und jetzt im Vers 9 fängt er an, von dem einzig wahren, von dem wahrhaftigen Licht zu reden, das in die Welt kommend jeden Menschen beleuchtet. Und ich glaube, hier würde spätestens vielen Lesern klar werden, dass er von Jesus redet, als das Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen beleuchtet. Die Frage ist dann aber, was bedeutet es, dass Jesus oder dass das Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen beleuchtet im Endeffekt? Und dazu gibt es im Endeffekt auch unterschiedliche Meinungen, die ich aber eigentlich ganz interessant fand, weil ich glaube, dass man da jetzt keine von, einige vielleicht schon, aber ich glaube, dass man zu beiden wahrscheinlich seine Meinung haben kann. Und zwar ist erstmal dieses beleuchtet, das wird grundsätzlich einfach eigentlich nur dafür verwendet oder hauptsächlich dafür verwendet, als Symbol so gesehen, dafür, dass Erkenntnis gegeben wird. Oder dass, also im Endeffekt, dass ein das Wissen vermittelt wird, also für Wissen, für Verständnis über etwas. Oder es bedeutet, dass halt Licht scheint, etwas wird angeleuchtet und es wird auf einmal offenbar. Etwas ist in der Finsternis, es wird angeleuchtet und auf einmal kann man das halt sehen. Ne? Und das sind eigentlich auch diese zwei, wo sich die zwei Meinungen hauptsächlich unterscheiden. Was ist denn hier jetzt mit beleuchtet gemeint? Ist damit gemeint, dass hier Jesus in die Welt kommt und den Leuten Wissen über ihn vermittelt und jeden Menschen erleuchtet vielleicht, könnte man dann vielleicht sogar eher übersetzen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Meinungen zu. Einige denken dann, dass dass hier der Zeitpunkt vor der Menschwerdung Jesu gemeint ist, also in die Welt kommend, quasi dann nochmal so während des Kommens quasi, jeder Mensch Wissen über Gott bekommt oder jeder Mensch Wissen über Gott empfangen hat und dadurch keine Entschuldigung hat, Christus nicht anzunehmen. Einige denken, dass das sich im Endeffekt darauf bezieht, dass tatsächlich dieses beleuchtet oder erleuchtet im Endeffekt bedeutet, dass er wahre Erkenntnis über die Errettung geschenkt hat, aber dass mit alle Menschen halt nicht wortwörtlich alle Menschen, sondern eher alle Volksgruppen gemeint sind. Und einige denken, dass das Licht auf alle Menschen gekommen ist, aber sich nicht alle Menschen beleuchten lassen im Endeffekt, so gesehen. Und was ich aber am naheliegendsten finde, ist tatsächlich, wenn man das Beleuchten eher anders versteht, also das Beleuchten als etwas versteht, was es bedeutet im Endeffekt, dass ich etwas beleuchte und es wird auf einmal sichtbar, es offenbart sich etwas. Dass dieses Beleuchten als etwas Offenbarendes gemeint ist, weil ich finde, dass es einfach gerade mit dem, weil es erstmal als beleuchtet da steht und nicht als erleuchtet, wir können nochmal gucken, wie es unten steht. Da unten steht sogar erleuchtet in der Fußnote oder jeden Menschen, der in die Welt kommt, erleuchtet. Aber ich finde, also scheinbar kann man das so oder so übersetzen, aber ich finde, dass es vor allem mit dem weiteren Kontext jetzt leicht zusammenpasst. Ich denke, das werden wir relativ, oder werdet ihr dann nachvollziehen können. Weil Johannes jetzt weitergeht und eigentlich da schreibt, wie dieses Licht, was in die Welt kommt, von der Welt angenommen wurde. Er, also Christus, beziehungsweise das Licht, er war in der Welt und die Welt war durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das eigene und die eigenen nahmen ihn nicht auf. Alle denen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Und wir erkennen ja eigentlich hauptsächlich so zwei Standpunkte. Einmal Leute, die nicht geglaubt haben und Leute, die geglaubt haben. So vielleicht. Ne? Wir haben einmal die Welt. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Und wenn Johannes über Welt schreibt, dann meint er meistens, oder zumindest glaube ich, dass er an dieser Stelle nicht einfach nur die Weltkugel meint, sondern dass einmal das Ganze als Welt meint, aber vor allem auch die Nationen, die in, halt im Finsternis leben oder Erkenntnis ohne Erkenntnis und in Bosheit leben. Also Welt ist bei ihm meistens negativ behaftet. Wenn wir auch das Evangelium lesen, dann werden wir das merken. Und Jesus war in dieser Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt konnte ihn nicht erkennen oder die Welt hat ihn im Endeffekt nicht erkannt. Dann sehen wir die zweite Gruppe, er kam in das eigene und die eigenen nahmen ihn nicht auf. Habt ihr vielleicht eine Idee, was mit dem eigenen gemeint sein könnte? Ja, genau. Also ich glaube, dass das auch, das sind auch so die zwei unterschiedlichen Meinungen, die da so gesehen werden, was das eigene sein könnte. Einmal halt, genau wie du es eigentlich begründet hast, weil er die ganze Welt geschaffen hat, könnte es die ganze Welt damit gemeint sein, dass er in sein eigenes gekommen ist. Es kann aber auch genauso, und das denke ich eigentlich eher, dass es halt auf seine Herkunft zurückgeht, auf sein Volk, auf das jüdische Volk, auf Israel. Er kam in das eigene und die eigenen nahmen ihn nicht auf. Auch dieser Unterschied zwischen der Welt, die ihn nicht erkannt hat, und die eigenen, die ihn nicht aufgenommen haben. Die Welt, die ihn nicht kannte, wie in der Fußnote steht, und die eigenen, die ihn abgelehnt haben. Das Volk, das hatte das Alte Testament, das hatte die Propheten, die hatten einige Weissagungen über den Messias, der kommen sollte. Und der Messias ist gekommen, aber sie haben ihn aktiv abgelehnt. Sie haben ihn nicht einfach nur nicht erkannt, sondern sie haben ihn teilweise auch aktiv abgelehnt. Aber wenn wir erstmal diese ersten beiden Verse lesen, dann denken wir an eine völlige Ablehnung. Aber wenn wir dann weiterlesen, schreibt er auch, dass es scheinbar einen Überrest gibt von Leuten, die doch glauben. All denen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Das heißt, es gibt scheinbar Menschen, die an seinen Namen glauben. Es gibt Menschen, die ihn aufnehmen. Und damit ist, glaube ich, nicht einfach nur gemeint, dass sie halt daran glauben, dass er Jesus Christus heißt oder dass er der Messias ist, sondern dass sie an allem, was mit ihm zusammenhängt, ihn als Person, ihn als Wesen aufgenommen haben. Das heißt, ihn mit seiner Botschaft, mit seinen Verheißungen, mit seiner Lehre, mit allem, was er über sich behauptet hat, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Mensch ist, aufgenommen haben und angenommen haben, daran geglaubt haben und davon überzeugt waren. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und spannend ist hier, dass Johannes auch hiermit wieder eine neue Lehre irgendwie, oder eine, nicht eine neue Lehre, aber eine Lehre auch anstoßt. Und zwar die Lehre der Wiedergeburt, über die wir auch später noch oder später im Johannesevangelium noch ausführlicher hören werden. Weil er scheinbar zeigt, dass denen, die an ihn glauben, ein neues Leben empfangen werden. Sie werden wieder zu Kindern werden, zu Kindern Gottes werden und werden ein völlig neues oder werden scheinbar ein neues Leben empfangen, was nicht aus dem Willen des Menschen im Endeffekt entstanden ist, sondern was aus Gottes Willen entstanden ist und wo Gott geschaffen hat, wo Gott neues Leben eingehaucht hat vielleicht oder neues Leben geschaffen hat. Und wodurch? Indem man an das Licht, an das Leben glaubt, an das Wort glaubt. Und da merken wir auf einmal, wie so ein Zusammenspiel auch im Prolog schon zwischen den einzelnen Aussagen funktioniert. Und das wird sich durchs ganze Evangelium im Endeffekt ziehen. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser Prolog so unglaublich wichtig, dass wir einige Wörter jetzt auf einmal vielleicht definiert haben, wie das Wort, das Leben, das Licht, weil sich das im Laufe des Evangeliums wiederfinden wird. Und ich glaube, hier ist auch dieser offenbarende Gedanke drin, dass er in die Welt kommt, die alle Menschen erleuchtet hat, indem er in die Finsternis geleuchtet hat, und es gibt eigentlich nur zwei Seiten, für die du dich entscheiden kannst. Und das macht Jesus auch im Laufe seines Lebens deutlich. Du kannst nur für oder gegen ihn sein. Und im Endeffekt, und das lesen wir auch später nochmal, in Kapitel 3 wird es später sein, das lesen wir jetzt nicht nochmal durch, aber wo Jesus eigentlich deutlich macht, dass das Licht scheint und es wird im Endeffekt zeigen, wer in der Finsternis und wer im Licht leben wird. Weil einige, die weiter in der Finsternis bleiben wollen, in der Finsternis bleiben werden und andere im Licht leben wollen. Und ich glaube, dass im Endeffekt mit Jesus als Person so polarisierend ist, dass im Endeffekt sich die Welt halt in zwei Gruppen spaltet. Die Gläubigen und die Nichtgläubigen, die Kinder Gottes und Nichtkinder Gottes. So, wir sind schon einige Minuten dabei, kommen jetzt aber auch zum letzten Abschnitt, zu Johannes Finale, würde ich sagen, zum Vorwort. Das Wort wurde Fleisch, ja, wohnte unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Einziggeborenen vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Das Wort. Und nach Vers 1 lesen wir jetzt das erste Mal wieder diesen Ausdruck, das Wort. Johannes hat also in den letzten 13 Versen das Wort mit Inhalt gefüllt. Hat gezeigt, was das Licht bedeutet, was das Leben bedeutet. Hat gezeigt, wie das Licht in die Welt kommt. Hat gezeigt, wie das Licht immer noch in die Finsternis scheint. Wie es Zeugnis von Johannes, dem Täufer, darüber gibt und wie das scheinbar eine große Rolle spielt. Hat das Wort mit Leben gefüllt. Was alles in diesem Wort drinsteckt, wie viel Macht und wie viel Aussagekraft in diesem Wort steckt, und zeigt jetzt, dieses Wort wurde Fleisch. Und da will er hin. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Das Wort, was Gott war, was in einer intimen Beziehung mit Gott lebt, was Schöpfer ist, was das Leben ist, was die Welt erleuchtet, ist zum Menschen geworden. Ist auf einmal nahbar geworden. Es war nicht einfach nur ein Wort, was für uns vielleicht auch, selbst wenn wir das jetzt diesen Begriff nehmen, irgendwie nicht wirklich nahbar ist, auch wenn Johannes versucht hat, es irgendwie zu erklären, es doch irgendwie so weit weg ist, ist es auf einmal menschlich geworden. Es war etwas, was sie sehen konnten, eine Person, die sie anfassen konnten, die sie erleben konnten und die er erlebt hat. Und wo auf einmal dieser abstrakte Gedanke so menschlich wird, wo Gott selbst menschlich wird. Und nicht nur das, es wohnte unter uns. Das ist auch eine spannende Parallele im Endeffekt, dieses Wort mit wohnte, das lesen wir auch unten in der Fußnote. Kann man auch mit zeltete übersetzen oder auch mit Gott, irgendwo hatte ich das noch gelesen, machte seine Wohnung unter uns, genau. Und erinnert so ein bisschen an das Volk Israel im Alten Testament, wo Gott eine Stiftshütte gebaut hat, mitten unter dem Volk Israel, und dort in dieser Stiftshütte, also in diesem Zelt der Zusammenkunft, die Gegenwart Gottes gewohnt hat. Das heißt, Gott hat ein Zelt gebaut, um unter seinem Volk zu sein, um unter den Menschen zu sein, um ihnen begegnen zu können, damit sie eine Gemeinschaft mit Gott haben. Und jetzt schreibt Johannes, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns, es zeltete unter uns. Aber nicht mehr als etwas, wo ein Priester so einmal im Jahr reinging durfte, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, sondern es wohnte unter uns und es war leibhaftig da. Jeder von uns konnte mit ihm reden, jeder von uns konnte ihn sehen, konnte ihn anfassen, konnte Gemeinschaft mit ihm haben, konnte ihn erleben, konnte von ihm lernen und war einfach überwältigt davon. Wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater. Und zeigt damit eigentlich mit dem einzig Geborenen, vielleicht nochmal, um das so ein bisschen hervorzuheben, als eines einzig Geborenen vom Vater, zeigt damit eigentlich nochmal, dass er so, also dass dieses Wort so the one and only quasi ist, also dieser einzig geborene Sohn. Da gibt es keine Kopie, da gibt es keinen zweiten, da gibt es nicht mehrere von, nicht irgendwie mehrere Worte, die Fleisch geworden sind, sondern es ist der einzig geborene Sohn. Eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater. Diese Herrlichkeit oder dieses Outstanding quasi, dass er der einzig geborene Sohn vom Vater ist. Eine Herrlichkeit, die voll von Gnade und Wahrheit ist. Voll von Gnade und Wahrheit. Und ich versuche jetzt noch ein bisschen schneller durch die letzten Verse zu gehen, damit wir auch nicht zu sehr vernachlässigen. Also sprich, er definiert hier diesen Sohn noch ein bisschen mehr, der voll von Gnade und Wahrheit ist, der wirklich die Personifizierung von Gnade ist, die Personifizierung von Wahrheit ist, auf dieser Erde wandelt. Und sie das so erleben und schauen dürfen. Und jetzt greift er wieder Johannes den Täufer auf. Johannes der Täufer zeugte nämlich nicht einfach von dem Licht, von etwas Abstrakten, sondern der Johannes der Täufer zeugte von ihm, von dem fleischgewordenen Wort. Er zeugte von ihm und rief: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist mir voraus, denn er war eher als ich. Der nach mir kommende war mir voraus, denn er war eher als ich. Das ist erstmal, was man so ein bisschen sacken lassen muss, um das zu verstehen. Der nach mir kommende war eher als ich. Macht halt irgendwie keinen Sinn. Aber für Johannes macht es halt voll Sinn, weil er weiß, Jesus ist Gott. Er ist zwar vielleicht erst nach Johannes dem Täufer in die Öffentlichkeit getreten und auch erst nach Johannes dem Täufer auf die Erde gekommen, und doch ist er in seiner Person schon in der Ewigkeit gewesen. Er war er als ich. Und dieses Er kann man auch, oder hat auch die Bedeutung im Endeffekt, dass er der Erste war, dass er der vom Rang her einfach der Größte ist. Und hebt hier an dieser Stelle hervor, dass dieses fleischgewordene Wort auch schon in Ewigkeit Bestand hatte und auch schon er war und größer ist als das, was er gewirkt hat, weil er, wie wir gerade gelesen haben, nun mal nicht das Licht ist. Und aus seiner Fülle, haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Und das ist halt spannend, ne? Er ist voll von Gnade und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Er beschreibt halt genau das, was er vorher sagt. Er ist voll von Gnade und sie haben ihn erlebt, sie haben ihn geschaut. Sie durften einfach sein erleben, wie er gewirkt hat, wie er Zeichen gewirkt hat auf dieser Erde und durften diese Gnade um Gnade empfangen. Und macht, glaube ich, auch mit dem Vers danach noch deutlich, worum es im Endeffekt geht. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit wurde durch Jesus den Gesalbten. Wurde durch Jesus den Gesalbten. Bis dahin standen die Menschen und das Volk Israel unter dem Bund des Gesetzes, was sie unter Mose bekommen hatten. Also sprich, ein Bund, wo sie an Werke gebunden waren, wo sie etwas leisten mussten, damit sie Segen empfangen können. Und auch dieses Gesetz, dass Gott mit Israel einen Bund geschlossen hat überhaupt, war im Endeffekt Gnade. Das war ein Gnadenbund, dass Gott den gewissermaßen mit ihnen geschlossen hat, weil auch alleine, dass sie eine Möglichkeit haben, etwas zu tun, wodurch sie Segen erben dürfen, einfach Gnade von Gott ist. Gleichzeitig ist es ein Bund der Werke, wo sie einfach leisten müssen, damit sie vorankommen. Aber das Gesetz wurde durch Mose gegeben und die Gnade und die Wahrheit wurde durch Jesus den Gesalbten. Es wurde nicht einfach nur durch ihn gegeben, sondern es ist durch ihn Realität geworden, weil er Gnade und Wahrheit in Person ist. Durch ihn konnten sie Gnade auf einmal erleben in einem ganz anderen Maß. Johannes weiß, dass durch Jesus ein neuer Bund gegeben ist, wo es nicht mehr um meine Werke geht, sondern wo es einfach nur um Gnade geht. Dass mir Gnade zuteil geworden ist, dass ich Gnade auf einmal erleben darf, leibhaftig an meinem eigenen Leben. Und schließt es im Endeffekt damit ab, mit dem letzten Vers. Keiner hat Gott je gesehen, der einzig geborene Gott, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn dargelegt. Ich finde, Johannes schließt den Prolog eigentlich oder dieses Vorwort eigentlich wunderbar damit ab. Der einzig geborene Gott. Der einzig geborene Gott. Er zeigt diese Alleinstellung von dem einzig Geborenen, von dem Wort, von dem Licht, von das, was aus allem hervorsticht, was Gott ist, was aber auch im Schoß des Vaters sitzt. Und dieses im Schoß des Vaters sitzen kann man auch übersetzen mit, glaube ich, an der Brust liegen. Vielleicht eine kleine Parallele dazu, wie Johannes später bei Jesus an der Brust liegt beim letzten Abendmahl. Und irgendwie diese innige Gemeinschaft kennt und das beschreibt und das gerade damit beschreibt, wie was für eine innige Gemeinschaft der einzig Geborene mit dem Vater hat. Und dieser, der den Vater kennt wie kein Zweiter, hat ihn dargelegt, hat ihn auf einmal greifbar gemacht. Den Gott, den noch nie jemand gesehen hat, den keiner im Endeffekt wirklich verstehen konnte in seinem vollen Ausmaß, hat Jesus auf einmal greifbar gemacht. Das Wort, was Fleisch geworden ist, ist im Endeffekt da gewesen, um einen unglaublich komplexen Gedanken auf einmal greifbar zu machen. Und ich glaube, dass Johannes das unglaublich wichtig ist, in diesem Vorwort hier deutlich zu machen, dass er jetzt ein Evangelium erzählt, wo er deutlich machen möchte, dass es einen Sohn Gottes gibt. Und das ist Jesus Christus. Das ist das Wort, was Fleisch geworden ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf diese Erde gekommen und hat damit Gott, den noch nie jemand zuvor gesehen hat, auf einmal greifbar gemacht. Was schon alleine das für eine Gnade ist. Und er ist gekommen, um Gnade zu bringen. Er ist gekommen, um Licht zu bringen, um das Leben für die Menschen zu bringen, damit sie von Neuem geboren werden können. Und fasst vielleicht im Vorwort so gewissermaßen viele, viele Punkte in seinem Evangelium zusammen. Genau. Und ich glaube, dass wir das so für uns mitnehmen können vor allem. Ich hatte in einem Kommentar einen Überblick gesehen. Ich weiß nicht, ob euch das noch interessiert. Das fand ich eigentlich ganz cool. Da gehen wir jetzt nicht nochmal durch, keine Sorge. Aber einfach nur, falls das jemand interessiert und das jemand vielleicht abschreiben möchte in seiner Ezra-Bibel, kann er das machen. Ich lasse es jetzt einfach noch angeblendet. Das sind nämlich die ganzen Lehren, die quasi im Prolog erwähnt werden oder die wir aus dem Prolog ziehen können, die sich im Johannesevangelium wiederholen werden oder wie die wieder im Laufe des Johannesevangeliums wieder vorkommen werden, mit der Stelle halt, die im Endeffekt im Evangelium nochmal vorkommen wird. Und im Endeffekt ist mir eigentlich wichtig, oder vor allem wichtig, sind gerade diese Schlüsselpunkte über dieses Vorwort vom Johannesevangelium bewusst bleiben. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist Jesus Christus, wie wir hoffentlich jetzt gemerkt haben. Das Wort ist Jesus Christus und ist auf diese Erde gekommen, um in diese Welt zu leuchten und Leben zu spenden, um Gnade zu spenden. Und das, wovon Johannes jetzt erzählt ist, ich habe diesen Sohn Gottes, Gott selbst ist auf die Erde gekommen und ich habe das gesehen. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen, ich habe ihn angefasst, ich habe ihn erlebt und ich durfte diese Herrlichkeit, die von ihm ausgeht, erleben und davon möchte ich Zeugnis geben. Davon möchte ich Zeugnis geben von diesem herrlichen Sohn Gottes. Und das soll uns in diesem Evangelium ergreifen, wenn wir das Johannesevangelium lesen. Ich wünsche mir, dass uns das alle ergreift, wenn wir dieses Evangelium lesen, wie Johannes den Sohn Gottes darlegt, wie er ihn erlebt hat und wie er die Gnade auch an ihm erlebt hat und das mit uns teilt. Ja, mein Herr, ich danke dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Ich danke dir, dass wir dieses Wort in unseren Händen halten dürfen. Und ich danke dir, dass du dich auch in deinem Wort offenbarst, dass wir dich durch dieses Wort irgendwie greifen können. Ja, die Jünger haben dich erlebt, durften dich sehen, durften deine Herrlichkeit anschauen. Wir dürfen heute dieses geschriebene Wort haben, dürfen das Johannesevangelium nehmen und so einen kleinen Geschmack davon bekommen, wie deine Herrlichkeit ausgegangen ist in dieser Welt und wie du auf dieser Welt gewandelt bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir einen Geschmack davon bekommen, dass wir uns von deinem Wort begeistern lassen, dass wir uns davon begeistern lassen, wie groß und allmächtig und herrlich du bist und wie du genauso auf dieser Erde gewirkt hast. Ich möchte dich bitten, dass wir einfach auch diese ganzen, alles, was diese Fülle, die dein Wort einfach mit sich bringt, auch irgendwie greifen können, dass wir das verarbeiten können. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei segnest, wenn wir über dein Wort nachsinnen und dass du es tief in unsere Herzen schreibst, die Lehren, die das Johannesevangelium mit sich bringt und all das, was wir über dich und über dein Wesen lernen dürfen, Herr. Amen.